Tagchen, Servus und Mahlzeit. Willkommen bei Live und mit Farbe, dem Podcast von Malern mit Malern über Maler. Ich bin euer Host Maxe und heute sitze ich im Landkreis Dachau. Also ganz, ganz tief im Süden, zumindest für mich. Hatte eine wunderschöne Anreise von 6 Stunden und freue mich heute beim Philipp Bayer zu sitzen. Schönen guten Morgen.
Einen bunten Morgen, lieber Max, und auch an die Zuhörer. Ja, ich freue mich, heute bei dir sein zu dürfen und mit dir ein bisschen zu plaudern.
Ja, freue ich mich auch ganz doll drauf, dass du hier bist. Heute soll es um das Thema Nachhaltigkeit gehen. Und Nachhaltigkeit ist ein spannendes Thema, was uns eigentlich, seitdem wir Menschen sind, begleitet. Ich meine, Recycling gibt es schon seit Hunderten von Jahren, wurde bloß nie so betitelt. Und darüber hinaus müssen wir natürlich auch gucken, wie wir uns selber und unseren Planeten achten. Von daher ist es auch so spannend, mit dir jetzt über dieses Thema zu sprechen, weil das ist ja schon das Stecken, nicht nur dein Steckenpferd, sondern auch schon das Steckenpferd von deinem Papa gewesen.
Richtig, genau. Also so das Thema Nachhaltigkeit ist bei uns schon ganz tief im Kern mit drinne. Ich habe ja die Firma von meinem Papa mit übernommen und er war schon immer derjenige, der lieber mit Kalk gearbeitet hat, anstatt mit Dispersionsmaterialien. Mhm. Und ja, es ist, finde ich, halt einfach wichtig, dass man sich ein bisschen Gedanken darüber macht, mit welchen Materialien will man sich umgeben und ist das Ganze nicht austauschbar gegen Material, das vielleicht sogar kreislaufwirtschaftsfähig ist.
Ja, was bedeutet das für dich? Also was bedeutet Nachhaltigkeit für dich eigentlich so im Arbeitsalltag? Also das eine ist natürlich die Auswahl des passenden Materials, worüber du dir Gedanken machst, ne, wenn du jetzt beim Kunden bist und das berätst. Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag aus und wie baust du Nachhaltigkeit da für dich ein?
Naja, Nachhaltigkeit ist eigentlich nicht bloß bezogen auf die Materialien. Ich finde, Nachhaltigkeit ist was, was man entweder lebt oder eben nicht. Und da gehört dann auch dazu sowas wie sich gut zu organisieren, damit man halt nur einmal auf die Baustelle fahren muss. Mhm. Macht man sich halt einfach vorher Gedanken, was brauche ich jetzt alles, was muss ich mitnehmen, damit ich dann nicht wieder 28.000 Kilometer auf der Straße verbringe, nur weil ich wieder was vergessen habe. Mhm. Nachhaltigkeit ist zum Beispiel auch jetzt, dass man sich Gedanken drüber macht, muss ich jetzt ein Werkzeug wegschmeißen oder kann ich es wiederverwenden? Kann ich Sachen reparieren oder kann ich sie wiederverwenden? Mhm. Also Nachhaltigkeit ist für mich einfach ganz breit und nicht bloß bezogen auf die Materialien, sondern eben, ja, was Globales, sage ich einfach mal, ne?
Ja, und so begleitet sich dann also auch in deinem Arbeitsalltag. Also du guckst, dass du halt Baustellen so wenig wie möglich anfährst, dass du Material bzw. Werkzeugmaschinen nochmal aufbereitet irgendwie.
Genau, also alles, was zum Reparieren ist, kann man eben wunderbar reparieren. Es ist halt in der heutigen Zeit doch eine Wegwerfgesellschaft, da möchte ich auch ein Statement gegensetzen.
Ja.
Ja, ich weiß, mein Uropa zum Beispiel, der hat früher immer die kaputten Nägel hat er, wieder gerade geklopft und wieder hergenommen. Das ist jetzt, ja, vielleicht aus heutiger Sicht etwas extrem, aber ja, es ist im Kern doch nachhaltig, ne?
Ja, auf jeden Fall, klar. So wird Material gespart und wenn es immer noch gut ist, dann warum halt auch nicht? Jetzt hast du gerade über das Thema Kreislaufwirtschaftsfähigkeit gesprochen, was ja doch ein langes Wort ist. Was verbirgt sich denn dahinter? Also was kann ich mir jetzt als Maler darunter vorstellen?
Kreislaufwirtschaft, ganz kurz erklärt, Materialien im Kreis halten. Also ganz einfach, die Materialien wiederverwenden, noch Möglichkeit. Und das ist eben was ich mit der Dispersionsfarbe jetzt zum Beispiel ganz schlecht machen kann, weil die, wenn einmal an der Wand ist, dann ist sie an der Wand und danach ist sie einfach Sondermüll. Mhm. Wenn ich jetzt gleich mal ins Thema einsteige, der Lehm zum Beispiel ist ein Material, den kann man, wenn er im Abriss zum Beispiel ist, also wenn man das Haus jetzt demontieren muss, irgendwann ist es ja soweit, dann kann man den Lehm einfach sammeln und wiederverwenden. Mhm. Und das ist einfach Kreislaufwirtschaftsfähigkeit, dass man Materialien so lange wie möglich nutzt und dann auch eben weitestgehend recyceln kann und wiederverwenden kann, auch vielleicht in einem anderen Kontext.
Cool. Und jetzt bist du gerade schon direkt ins Thema, wie du sagst, eingestiegen, ne? Also, dass man guckt, welche, eine Dispersionsfarbe, die ist nicht nachhaltig.
Die ist sehr wenig nachhaltig, genau.
Aber das ist halt trotzdem eigentlich das Produkt, was man so standardmäßig jetzt bei uns in der Branche verarbeitet. Also ich sag jetzt mal, wenn ich irgendwie Wände weiße, dann habe ich halt meistens eine einfache Dispersionsfarbe.
Weil es günstig ist, ja.
Genau, ja. Richtig. Und du hast jetzt gerade Lehm angesprochen. Mhm. So, das ist so dein Lieblingswerkstoff, höre genau, ich da raus.
Genau, das ist so mein Lieblingswerkstoff, einfach weil es das ziemlich einzige Produkt ist, mit dem der Maler arbeiten kann, das wirklich kreislaufwirtschaftsfähig ist.
Cool. Und wo kommt deine Liebe für Lehm her?
Ich habe mich ja schon hinterfragt, eben gerade die Theorie vom Papa mit dem Kalk und den nachhaltigen Materialien, weil so als junger Erwachsener in der Pubertät hinterfragt man doch vieles, unter anderem dann auch die Theorien vom Vater.
Klar.
Und naja, hat halt doch einfach recht gehabt, bin ich dann zu dem Schluss gekommen. Neue Materialien sind gut und die haben durchaus ihre Berechtigung. Aber in der breiten Masse ist es doch einfach wichtig, dass man auf nachhaltige Materialien setzt. Ich habe mir dann ein bisschen damit auseinandergesetzt, was gibt es für Materialien. Und der Lehm war dann eben das Produkt, das mich am meisten überzeugt hat.
Was gibt es denn noch so an Materialien draußen auf dem Markt, wo du sagst, okay, an Lehm kommt es vielleicht nicht ran, aber es ist doch schon nachhaltiger als der Standard, den man so gewohnt ist?
Also es gibt zum einen eben die ganz klassischen Silikatfarben, die viele Maler ja auch verwenden. Das ist deswegen schon mal besser, weil halt einfach weniger Kunststoffanteil drin ist, als in der Dispersionsfarbe. Zum anderen gibt es dann natürlich Anodie-Materialien auf nachwachsender Rohstoffbasis und da gibt es auch ganz viele eben, die dann zum einen mineralischen Ursprungs sind, zum anderen aber eben mit Dispersionen verwenden, die auf Pflanzenbasis sind. Das ist auch schon mal besser als ein Ölprodukt, sage ich mal.
Mhm.
Ja, nichtsdestoweniger ist und bleibt dann halt einfach Kalk und Lehm das Natürlichste. Und für mich ist der Lehm deswegen nur besser als der Kalk, weil er halt einfach in der Herstellung wesentlich weniger CO2 freisetzt als zum Beispiel jetzt der Kalk.
Ah, also du guckst halt auch so ein Stück weit auf die, nicht nur ist es kreislaufwirtschaftsfähig, sondern genau, auch wie wird es produziert und am Ende, was ist dann natürlich auch bei der Produktion schon nachhaltig.
Genau, also das ist halt dann eben der ganze Kreis im Großen und Ganzen, ja. das globale Nachhaltige ist mir da einfach wichtig.
Bleiben wir mal beim Lehm. Wie wird denn eine Lehmfarbe hergestellt?
Das ist relativ einfach. Der Lehm kommt aus der Erde und genau so wird er verwendet. Also der wird dann erst nochmal getrocknet an der Luft. Da ist eben auch der Unterschied zum Kalk in der Herstellung. Der Kalk wird gebrannt und das braucht halt wahnsinnig viel CO2.
Ah.
Der Lehm wird jetzt nur getrocknet, wird dann gemahlen und entsprechend halt sortiert von die farblichen Eigenschaften her. Und dann wird er eben mit Wasser angerührt, fertig.
Also jetzt mal für mich als Laien. Das Lehm ist schon eigentlich so besserer Schlamm, ne?
Ja, okay. Genau. Nicht mehr und nicht weniger.
Okay, gut. Dass ich das mal auch, ja, so, dass man sich das irgendwie mal so verbildlichen kann, ja, ne? Und dann wird das getrocknet, dann wird, du hast gerade gesagt, es wird farblich sortiert, also du machst dann quasi Lehmpigmente oder wie läuft das dann?
Also Pigmente direkt gibt es beim Lehm jetzt nicht, das, ja, sind alles farbige Erden, also insofern ja, es sind schon farbige Unterschiede halt einfach in die Erden und das wird dann eben, je nachdem wo es angebaut ist oder wo es halt gewachsen ist, der Lehm, wird es dann abgebaut und dann eben weiterverarbeitet.
Und dann kommt es in den Eimer und dann landet es bei dir im Lager und genau, dann kommt es an die Wand.
Also man hat dann bei der Lehmfarbe hat man mehrere Möglichkeiten. Entweder man verwendet das Trockenmaterial, da kommt dann vom Lehmhersteller kommt quasi die Trockenware zum Maler und der Maler mischt sie es auf der Baustelle an, so wie er es braucht. Das ist für mich die nachhaltigste Form, weil halt auch dann kein Wasser spazieren gefahren wird.
Mhm.
Viele Hersteller haben natürlich auch fertig angemischte Lehmfarben, wo man dann aber auch wieder dazu sagen muss, Dreck im Eimer schimmelt, deswegen muss da natürlich auch ein bisschen ein Konservierungsmittel mit rein. Und das ist dann nicht mehr ganz so 100% nachhaltig, als wie jetzt Lehm in Trockenform, der transportiert wird.
Okay, das heißt, du bist auf der Baustelle und hast eigentlich, ich sag's jetzt mal ganz ketzerisch, du hast also getrockneten Schlamm im Eimer?
Ich habe Dreck im Eimer, ja. Trockenen Dreck im Eimer, den mische ich mit Wasser an und schmiere ihn an die Wände, ja. So kann man es sagen.
Und, aber am Ende macht das, also du hast vorhin gesagt Öl beziehungsweise Plastik, ne, wenn ich eine Dispersionsfarbe habe, das ist ja, da ist ja dann auch das ist Plastik, ne? Also das Plastik mit drin.
Dispersion ist nichts anderes als eine chemische, also eine andere Bezeichnung für chemisch, fürs Plastik, ja.
Das heißt, wenn ich mir eine Dispersionsfarbe an die Wand knalle, habe ich eine Plastikfolie an der Wand.
Das kann man so sagen, ja. Also du hast durchaus eine perforierte Plastikfolie, weil sie sind schon diffusionsoffen bis zu einem gewissen Punkt. Kannst du ungefähr so vorstellen wie eine Frischhaltefolie, mit der man mit dem Reisnagel ein paar Löcher gemacht hat.
Okay.
Genau.
Und dementsprechend kann ich mir dann vorstellen, kriegst du dann natürlich auch ein bisschen andere Eigenschaften vom Raumklima, wenn du dann mit Lehmfarbe arbeitest.
Genau. Also raumklimatisch ist der Lehm halt auch ein wahnsinniges Produkt, was förderlich ist fürs Raumklima.
Ja.
Zum anderen deswegen, weil er so eine poröse Eigenschaft hat, hat er eine wahnsinnige Wasseraufnahmekapazität. Ich hatte das letzte Mal das Feedback vom Kunden, den haben wir das Bad mit Lehmputz ausstaffieren dürfen. Normalerweise, wenn man duschen geht, man kennt es ja noch, im Duschen ist der Spiegel so beschlagen, dass man halt absolut nichts mehr sieht. Wenn man sich dann noch die Haare machen will, dann ja, muss man entweder föhnen, warten oder sonst irgendwas. Und der Kunde hat mir wieder gespiegelt, sie haben Gäste da gehabt, sie waren zu siebter nacheinander weg duschen und haben nicht gelüftet zwischendurch und der Spiegel war noch nicht beschlagen. Also sie haben es dann wirklich auch herausgefordert, wie extrem das denn geht. Und sie haben es nicht geschafft, dass der Spiegel beschlägt.
Wie viel Masse trägst du denn da auf, dass das halt auch, also das geht ja dann bis in die Wand sozusagen oder bis in den Untergrund, dass das auch speichern kann, ne?
Genau, also da ist natürlich so, je mehr Masse, desto mehr Speicherfähigkeit hat man da. Kommt natürlich immer darauf an, wie viel der Kunde ja machen will, wie weit das man gehen kann. Lehm gibt es in ganz vielen verschiedenen Baustoffkategorien. Gibt es zum einen eben als Ziegelstein, wo man schon die Wand selber aus Lehm machen kann. Mhm. Zum anderen kann man natürlich dann auch Lehm-Trockenbauplatten verwenden. Die gibt es entweder als schwere, massive Lehmbauplatten, wo man dann wieder einen super Schallschutz damit hat, einfach durch die schwere Masse. Mhm. Gibt es auch als leichte Ausbauvariante, als Rigips-Alternative vermischt mit Holzspänen, also Holzfaser-Lehmplatten sozusagen. Lehm gibt es als Putz, den man jetzt entweder auf dem Ziegel aufträgt oder nur ganz dünnschichtig. Man kann es zum Beispiel jetzt in der Renovierung verwenden, anstatt zur Spachtelmasse. Und da finde ich, ist es tatsächlich am attraktivsten und auch am massentauglichsten. Weil wenn man jetzt einfach mal gegenrechnet, Spachtelvorgang, also Spachteln, Schleifen, Grundieren, zwei Anstriche und einen Auftrag mit einem durchgefärbten Lehmputz, komme ich preislich ungefähr aufs Gleiche. Und da finde ich, macht es wahnsinnig attraktiv, auch für die breite Masse.
Wow. Und habe ich irgendwelche Abstriche in den Eigenschaften?
Ja, also natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt. Oder es gibt nicht nur die positiven Seiten, wie man das auch immer sagen will.
Ja.
Ich habe natürlich die Eigenschaft beim Lehm, dass er nicht ganz so stabil ist, einfach dadurch, dass keine Bindemittel, keine Inhaltsstoffe drin sind. Also jetzt irgendwie so Abriebsfestigkeit oder so ist beim Lehm tatsächlich ein bisschen schwierig. Dafür ist er halt einfach, dadurch, dass er reversibel ist, also sprich eben löslich mit Wasser, dadurch ist er halt auch einfach zum Ausbessern. Ist halt dann die positive Eigenschaft daran wieder. Ne?
Okay. Und wenn ich jetzt als Kunde auf dich zukomme und sage, Mensch, lieber Philipp, ich hab gesehen, du machst hier, arbeitest mit Lehmfarben, arbeitest nachhaltig. Wie berätst du denn die Kunden oder inwiefern unterscheidet sich deine Beratung vielleicht von der Standardberatung?
Also mein Aspekt in der Beratung ist halt immer zuerst mal abzuklären, wo steht der Kunde, was haben wir für, also Bestandsaufnahme zu machen, was haben wir für räumliche Gegebenheiten, was haben wir für Ansprüche an den Raum, muss jetzt irgendwie was in der Arztpraxis zum Beispiel, kann ich jetzt schlecht einen Lehm reinmachen, wenn im Hintergrund was desinfiziert werden muss, dann ist es halt einfach das falsche Produkt, was man als Beispiel jetzt sagt. Also wie gesagt, erst einmal Bestandsaufnahme und halt auch so ein bisschen das Ziel abstecken, wie sensibel ist der Kunde, was will er alles haben. Und dann sprechen wir halt so durch, was alles zu machen ist, was er für Vorstellungen hat, auch von der farblichen Gestaltung her. Und ja, dann erstelle ich ein Angebot, beziehungsweise einmal verschiedene Varianten, halt einfach je nachdem, wie es ist. Und dann hat der Kunde die freie Wahl, will er so, will er es anders, was ist ihm wichtig. Ich versuche dann immer mit aufzuklären, was jede Variante eben für, ich nenne es jetzt einfach mal, Konsequenzen hat.
Mhm.
Genau. Und die letzte Entscheidung liegt natürlich immer beim Kunden.
Was Hast du vielleicht irgendwie so ein greifbares Beispiel, wenn wir über Konsequenzen sprechen, wenn du beim Kunden stehst, wo der Kunde sich entscheiden muss, okay, nehme ich Produkt A und das hat die Konsequenzen und Produkt B, das hätte die Konsequenzen?
Also mit einem, nur mal als Beispiel jetzt wieder, der Lehm ist ja tatsächlich so, dass er im Farbspektrum etwas eingeschränkt ist im Vergleich zu herkömmlichen Farben. Mhm. Wenn jetzt der Kunde unbedingt eine dunkelblaue Wand will, dann kann ich das mit Lehm schlichtweg nicht realisieren. Dann muss ich halt einfach in den Bereich von einer Silikatfarbe gehen. Mhm. Das wäre jetzt mal so ein Beispiel. Dann hat er aber dafür halt einfach eine die Eigenschaften vom Lehm.
Ja.
Das muss er halt dann einfach, also in dem Fall kriegt er es von mir gesagt und muss es halt dann einfach selber für sich entscheiden, was ist ihm wichtiger.
Ja, klingt sinnig und logisch.
Ja.
Inwiefern bist du denn gestalterisch beschränkt? Also dunkelblaue Wände gehen schon mal nicht.
Genau, also mit dem Lehm ist man etwas beschränkt, einfach dadurch deswegen, weil die Erden nicht in so viel farbigen Tönen verfügbar sind. Lehm ist möglich in sämtlichen Weißtönen, in Erdtönen, aber halt eben nicht in die quietschig farbigen Töne.
Mhm. Aber ich könnte mir jetzt schon so ein schönes Pastellrot oder so.
Das ist auf alle Fälle möglich. Also es gibt ein breites Spektrum, aber das ist eben, irgendwo hat es seine Grenzen.
Ja, also Neonblau ist doof, ja, aber genau. Okay. Und hast du bei der Verarbeitung irgendwelche Vorteile und oder Abstriche, wo du irgendwie vielleicht auch besonders drauf Acht geben musst, wo du dir mit herkömmlichen Produkten vielleicht keine Gedanken drum machst oder vielleicht auch einen Nachteil hättest?
Also direkt einen Nachteil habe ich persönlich jetzt nur kaum festgestellt. Es ist natürlich immer ein bisschen anders arbeiten.
Ja.
Im Gegensatz, der Lehm ist ja reversibel, hatten wir vorher schon als Thema. Dadurch ist er eher einfacher in der Verarbeitung. Gerade wenn ich jetzt irgendwie Putzflächen habe, die ich dann verreiben will, also mit einer rauen Oberfläche, dann ist es so, dass der Lehm länger offen ist und selbst wenn er schon abbindet, ein normaler Putz bindet ja chemisch ab und der, wenn einmal im Abbindeprozess ist, dann ist er nicht mehr zu stoppen.
Mhm.
Beim Lehm ist es so, der, wenn schon zu weit abgebunden hat, ist überhaupt kein Problem, dann nehme ich nochmal ein bisschen Wasser, mach's nass und bin wieder voll in der Verarbeitungsphase drin.
Also du hast auch Vorteile in der Verarbeitung.
Richtig.
Du bist flexibler sozusagen.
Genau, ich persönlich sehe da wesentlich mehr Vorteile als Nachteile.
Ja, total, total spannend. Also Lehm an sich als Produkt. Gibt es noch andere Produkte, die du selber gerne verwendest, wenn es mal nicht der Lehm ist in der Nachhaltigkeit? Also du hast jetzt gerade schon von Silikaten gesprochen.
Genau. Ja. Also wenn es eben nicht der Lehm ist, dann das Mindeste, was ich persönlich in meinem Vorgang habe, ist eben die Silikatfarbe. Also Dispersionsfarben sind bei uns so gut wie komplett aus dem Programm gestrichen, außer es muss halt irgendwie wirklich waschbeständig sein, wo man anders nicht hinkommt.
Mhm.
Aber so für einen normalen Wohnraum habe ich das für mich komplett aus dem Sortiment genommen und bin dann bei den mineralischen, silikatischen Farben, auch beim Kalk mal je nachdem, was halt die Ansprüche sind, weil Kalk hat jetzt doch nochmal ein bisschen mehr Raumeigenschaft als raumklimatische Eigenschaften als die Silikatfarbe. Und ja, ansonsten im Außenbereich sind wir natürlich auch aktiv. Da ist der Lehm jetzt wiederum nicht geeignet für.
Wenn es regnet, ist doof.
Ne? Wenn es regnet, ist doof. Wenn er wasserlöslich ist, dann hatte man eine schöne Fassade. Das wäre ein bisschen nicht so toll. Im Außenbereich bin ich dann eben auch vollkommen im mineralischen Bereich unterwegs.
Mhm. Okay. Du weißt ja, ich bin ja ein Dummy aus dem Fußbodenbereich. Also ein Dummy, was Farben angeht.
Ja.
also für mich jetzt, was bedeutet Kalkfarbe, was bedeutet Silikatfarbe, was bedeutet Lehmfarbe? Also wo grenze ich die ab? Also in der Herstellung und dann auch in der Verarbeitung?
In der Verarbeitung ist Kalk- und Silikatfarbe in gewisser Weise doch ähnlich. Es ist ein ähnliches Bindemittel. Kalk ist halt wirklich chemisch gesehen der Kalk.
Mhm.
Und Silikatfarbe ist auf einem Bindemittel, das am Kalk ähnlich ist, nennt sich dann Kali-Wasserglas. Ja, es ist in der Verarbeitung ähnlich, dass es nass erfolgen muss, weil es sonst streifig und ansätzig gibt.
Mhm.
Ja, und ansonsten ist es sehr ähnlich. Bei der Silikatfarbe ist es doch meistens so, dass auch ein gewisser Anteil an Dispersion mit dabei ist. Einfach deswegen, damit es leichter zum Verarbeiten geht.
Okay.
Beim Kalk habe ich nur den Vorteil, dass er ein Stück weit alkalischer ist als die Silikatfarbe, was dann auch in der Schimmelprävention einfach nur mal gewisse Vorteile birgt.
Ah, das ist vielleicht auch nochmal ein spannendes Thema. Prävention von Nassräumen sozusagen oder Feuchtigkeit. Wir haben ja gerade schon beim Lehm drüber gesprochen. Das heißt, du hast dann auch wieder positive Eigenschaften jetzt beim Kalk, dass es nicht so leicht Schimmel bilden kann.
Richtig, genau. Einfach dadurch, dass der Kalk alkalisch ist. Der Schimmel braucht immer eine Mischung aus gewissen Faktoren. Zum einen braucht er natürlich einen Nährboden. Das ist meistens eben auf Dispersionen ganz gut gegeben, weil es eben organisches Material ist. Da braucht er gewisse Feuchtigkeit, dass er wachsen kann. Und dann kann es auch schon losgehen eigentlich. Und der Vorteil beim Kalk ist jetzt tatsächlich zum einen eben auch die Wasseraufnahmekapazität. Also Kalk nicht ganz so gut wie Lehm, aber nimmt auch Wasser auf und verteilt es. Und der Vorteil in der Schimmelprävention ist dann tatsächlich, dass der Kalk eben alkalisch ist und der alkalische Untergrund für den Schimmel, ja, den mag er einfach nicht. Also da, ja. da wird er nie wachsen. Natürlich nimmt die Alkalität im Laufe der Zeit ab, das darf man nicht vergessen. Also nur so nach 5 bis 7 Jahren ist die Alkalität ja ziemlich weg und der Schimmel kann dann trotzdem wiederkommen. Nichtsdestoweniger ist es in der heißen Phase, wo der Kalk also noch aktiv und alkalisch ist, in meinen Augen die beste Art und Weise, dort dem Schimmel vorzubeugen.
Okay. Also du klingst halt so, als hättest du auch noch so ein bisschen Biologie und Chemie mit dazu studiert. Also
studiert tatsächlich nicht, ja. Aber ja. Ich habe mich da schon früh interessiert, da immer für die Zusammenhänge, ja.
Ja. Du hast, vielleicht ist das auch nochmal ganz, ganz, ganz cool, da auf die Anfänge zurückzublicken. Du hast ja gesagt, du hast auch deinen Papa hinterfragt damals.
Genau.
Wie hast du denn deinen Einstieg dazu gefunden? Also hast du dich hingesetzt und hast einfach das Internet angeschmissen und recherchiert? Oder wie bist du dazu gekommen, das dann auch zu verifizieren, was dein Papa damals schon gemacht hat?
Ja, natürlich zum einen die Eigenrecherche über Internet, über Fachliteratur. Zum anderen habe ich in der Meisterschule damals auch erkannt, dass das Malerhandwerk doch ganz wesentlich abhängig ist von Chemie und Physik. Mhm. Habe mich da dann einfach noch ein bisschen eingefuchst in die Thematik, weil alles, was Chemie und Physik ist, ist im Prinzip Naturgesetz gegeben. Man kann es nicht umgehen. Und wenn man es genau betrachtet, ist es eigentlich auch logisch. Mhm. Also es ist immer logische Abfolge von diversen Prozessen. Und zum anderen habe ich mich nur eingearbeitet, eben auch im persönlichen Austausch mit Experten, also gerade das Thema Schimmel. Das ist was, das lernt man eigentlich nur, wenn man wirklich mal Erfahrungswerte aufnimmt von Menschen, die sich täglich damit beschäftigen. Ich habe da auch die Zusatzausbildung gemacht, Fachkraft für Schimmelbeseitigung. Mhm. Muss aber sagen, das hat mir persönlich jetzt nicht ganz so viel gebracht, als wie der persönliche Austausch mit Gutachtern nochmal zum Beispiel. Also das ist was, da lerne ich, glaube ich, sehr früh draus, eben im Persönlichen, im Netzwerken, im Austausch mit die Leute direkt.
Ja, also das heißt, Schimmel ist auch gegeben, der kommt irgendwann, wenn ich nicht lüfte und wenn ich die Außenwände vollstelle und dann am besten noch eine Dispersionsfarbe innen drin habe, ne, dann habe ich halt einfach das Thema, dass er kommen kann.
Es kommt, also es gibt die Bedingungen, die müssen eben gegeben sein. Das ist zum einen eben, die Feuchtigkeit muss entsprechend sein. Und die meisten alten Häuser sind tatsächlich etwas anfällig, einfach dadurch, dass die Außentemperatur an die Wände relativ niedrig ist. Mhm. Ist es oftmals einfach ein Risiko. Und ja, man muss halt einfach ein bisschen drauf achten.
Es ist spannend, dass du das sagst, dass das bei den alten Häusern eher der Fall ist. Ich hätte jetzt, ehrlicherweise hätte ich gerade eher andersrum gedacht. Also im Altbau habe ich eher gefühlt mehr Luftzirkulation gehabt als in den neueren Bauten, in denen ich gewohnt habe.
Das ist tatsächlich, also die Luftzirkulation ist in die alten Häuser durchaus besser.
Ja.
Besonders gefährlich wird es vor allem dann, wenn in alte Häuser neue Fenster reinkommen.
Ah, ja.
Also das sind dann auch zu Themen, wo ich dann zu die Leute beratend eben schon vorher sagen können, wenn man jetzt irgendwie in so eine Situation kommt, wo man weiß, der Kunde kriegt neue Fenster, dann schaue ich persönlich dann auch, dass die Leute wirklich das verstehen, warum und wieso es jetzt wichtig ist, sich nicht nur neue Fenster neu zu machen, sondern auch das ganze Konzept einfach nochmal neu aufzustellen.
Ja. Guter Hinweis.
es ist ja oft so, dass es einfach nicht die Einzelmaßnahme zu betrachten ist, sondern dass man da einfach ja das große Ganze wieder, sagen wir wieder beim Thema, das große Ganze betrachten.
Ja.
Genau, das ist da einfach wichtig bei der Thematik.
Ich glaube, du triffst damit auch so ein bisschen einen Nagel auf den Kopf. So diese ganzheitliche Betrachtung ist ja auch so ein Thema, was immer mehr in den Fokus rückt. Und auch, was ich auch merke im Gespräch mit jungen Meistern, die sich so ein bisschen auch in der Beratung spezialisieren wollen. Also ganzheitlich kann ja vieles bedeuten. Ganzheitlich kann bei dir bedeuten, dass du halt sozusagen die komplette Prozesskette dir anguckst, dass du dir anguckst, wie wird was hergestellt, wie verarbeitest du es, wie wird es der Kunde am Ende dann auch bei sich in seinen eigenen vier Wänden nutzen. Ganzheitlich kann aber auch bedeuten in der Beratung, ich verarbeite und berate nicht nur die Wände, sondern mache halt gleich noch ein ganzes Möbel- und Raumkonzept dazu. Ne? Da geht dann eher in Richtung Raumausstatter. Ne?
Das ist dann eher ja, Raumausstatter, Innenarchitekt, das ist jetzt nicht ganz so meine Welt. Und ja, tatsächlich, das Ganzheitliche, das hat, finde ich, schon teilweise ein bisschen einen negativen Touch gekriegt in die letzten Jahre. Also das Wort ist, finde ich, teilweise ein bisschen verbrannt worden. Mhm. Nichtsdestoweniger ist die Ganzheitlichkeit in meinen Augen tatsächlich der einzige Weg, wie man das Ganze vernünftig aufbauen kann. Also generell sein Leben. Man muss halt einfach immer das große Ganze im Hintergrund betrachten und schauen, wo hat was wie Auswirkungen.
Ja.
Genau.
Okay. Als Mensch, der sich so mit dem Thema Nachhaltigkeit gerade im Malereiwesen beschäftigt hat und du da auch viel selber recherchiert hast, wie du gerade gesagt hast, kannst du den Leuten da draußen, die gerade zuhören, was mitgeben, um vielleicht einen guten Einstieg in das Thema Nachhaltigkeit zu finden?
Also ich finde es halt einfach wichtig. Also mein Anliegen ist es, dass sich jeder Mensch einmal in seinem Leben eben die Frage stellt, will ich jetzt in einem Wohnumfeld wohnen, das komplett mit Plastik ausstaffiert ist, oder finde ich für mich Möglichkeiten, gesund und nachhaltig eben das Ganze aufzubauen. Und ja, mir ist es auch bewusst, dass jetzt Lehmfarbe allein die Welt nicht retten wird. Aber ich persönlich finde doch, es ist ein guter Beitrag, da einfach auch nochmal ein bisschen ja, die Welt zu retten und zum besseren Planeten zu machen.
Okay, du sagst gerade, es ist ein Beitrag, aber es ist nicht das Allheilmittel oder Richtig. Die Lösung. Also es geht eigentlich darum, einen guten Weg für sich selber zu finden.
Genau. Also dass einfach jeder Mensch sich so ein bisschen hinterfragt, wo in seinem Leben kann und will ich meinen Beitrag leisten für eine bessere Welt.
Okay. Klar, dazu gehört dann halt Fahrstrecken irgendwie so ein Stück weit zu reduzieren.
Zum Beispiel,
oder
genau.
Wasser durch die Gegend zu fahren.
Ja, das ist zum Beispiel, ich habe jetzt letztes Mal beim Großhandel für einen Tapetenkleister und es ist jetzt wohl ganz neu Tapetenkleister fertig angerührt, wo ich mich frage, Freunde, habt ihr eigentlich nur alle Latten am Zaun? Mhm. Entschuldigung für die Ausdrucksweise.
Gar kein Problem.
Da fahre ich literweise Wasser durch die Gegend, obwohl ich es eigentlich vor Ort anrühren kann. Wenn ich jetzt mal vergleiche, ein Tapetenkleister im Eimer sind 20 Kilo drin oder was, keine Ahnung.
Ja.
Wenn ich das als Trockenware durch die Gegend fahre, dann habe ich vielleicht so ein kleines Methylan-Päckle, wie man es kennt.
Mhm.
Ja, ist wesentlich mehr ressourcenschonender und geht für mich völlig am Zeitgeist vorbei.
Also wir haben halt auch so ein bisschen so eine Diskrepanz gerade zwischen nachhaltig arbeiten und Convenience.
Ja.
Also Convenience ist ja so ein bisschen, also kann aber muss nicht Feind der Nachhaltigkeit sein.
Genau. Also manchmal spielt es zu, manchmal spielt es voll gegen.
Ja, also in dem Falle ist es halt, es ist halt entspannt, ich muss nicht selber das Zeug anrühren.
Richtig.
Aber es ist halt nicht besonders nachhaltig.
Es ist alles andere als nachhaltig, ja.
Ja. Ich glaube, das ist halt auch nochmal so ein spannendes Thema, wo wir uns noch einfuchsen müssen. Ne? Wie können wir vielleicht auch entspanntes Arbeiten mit Nachhaltigkeit in Verbindung bringen? Weil klar, es ist halt einfacher, eine fertige Farbe zu kaufen.
Richtig.
Ja, also, und einfacher, einen fertigen Tapetenkleister zu kaufen. Auf der anderen Seite ist es halt aber auch irgendwo schonender und leichter, auch allein im Materialtransport. Vielleicht liegt da auch wieder so ein Stück weit die Convenience da drin, wenn du nicht massenweise Wasser durch die Gegend fährst. Ich habe nicht so viel zu tragen und zu schleppen. Das ist dann vielleicht an der Stelle wieder einfacher.
Ja.
Ja. Und wie machst du das eigentlich? Bist du meistens alleine unterwegs, wenn du was verarbeitest? Oder wie viele Leute seid ihr?
Also im Moment ist es so, wie gesagt, ich habe einen Betrieb von meinem Papa übernommen. Ja. Der hat sich jetzt mittlerweile zurückgezogen aus gesundheitlichen Gründen. Und dieses Jahr im Sommer habe ich jetzt meine erste Teilzeitkraft mit angestellt. Die unterstützt mich jetzt 3 Tage in der Woche. Und das ist halt auch was, wo ich jetzt wahnsinnige Entlastung einfach habe, wo ich dann wesentlich mehr mich jetzt auf die Firma noch konzentrieren kann und nicht jeden Tag 8 Stunden oder nur länger auf der Baustelle stehen muss, damit da Geld reinkommt, sondern da einfach ein Stück Freiraum auch für mich habe, ich sage mal, an der Firma zu arbeiten.
Ja.
Das ist tatsächlich auch was, als Handwerk wird oft als Handwerk bezeichnet oder halt so isoliert betrachtet, dass es halt nur um die handwerkliche Tätigkeit geht. Am Ende des Tages ist und bleibt ein Handwerksunternehmen halt auch ein Betrieb und ein unternehmerisches Experiment, sage ich mal. Also es ist doch ein Unternehmertum auch, wo halt doch auch die Zahlen, Daten, Fakten eine Rolle spielen. Und das, glaube ich, ist bei vielen nicht präsent und gerät ein bisschen aus der Vergessenheit.
Ja, ich glaube, da sprichst du jetzt gerade ein ganz neues Thema an. Also Unternehmertum ist halt auch ein Thema, was uns ja in dem Podcast schon von Episode zu Episode beschäftigt. Ne? Das eine ist, mit den Händen gut arbeiten zu können. Das andere ist, einen Betrieb gut führen zu können. Das sind halt 2 unterschiedliche Paar Schuhe.
Komplett unterschiedlich, aber sie sind schlichtweg beide notwendig einfach. Ne?
Klar. Was, wenn du sagst, okay, du hast jetzt noch die Möglichkeit, besser dich auf dein Unternehmen zu konzentrieren, was sind denn jetzt so deine nächsten Schritte, die du für dich angepeilt hast, was du gern dem Bayer Malereibetrieb noch Gutes tun möchtest, um weiter voranzukommen?
Also bei uns war es so, früher waren wir ganz viel in München unterwegs für große Genossenschaft. Und wie es halt immer so ist, wenn man sich nur auf einen konzentriert, war dann so, dass es Knall auf Fall von einem Tag vorbei war, weil irgendjemand da stand, der günstiger war. Mhm. Und das ist was, wo ich für mich jetzt so ein bisschen die Zukunft sehe oder für den Betrieb das als wichtig erachte, dass wir uns marketingtechnisch einfach vernünftig aufstellen. Da bin ich jetzt gerade dabei, im Hintergrund auch die ganzen, wie man es auf Neudeutsch so sagt, die ganzen USPs und die ganzen Parameter einfach zu bestimmen und da einfach auch mehr in die Sichtbarkeit zu kommen. Das ist gerade so unsere größte Herausforderung einfach.
Ich glaube aber, du hast es da relativ einfach. Also grundsätzlich nie ein einfacher Job, aber du hast halt, du hebst dich ja definitiv vom Markt ab.
Ne? Genau, also die USPs und so, denke ich mir, sind jetzt bei uns doch relativ klar mit der Nachhaltigkeit und dem ganzen Thema. Geht es jetzt einfach auch nur darum, ein bisschen fein zu justieren, wo haben meine Kunden den größten Schmerz und wie kann ich im Marketing das richtig anteasern?
Ja. Klar, das ist halt auch immer wieder das Thema auch Positionierungsmarketing.
Richtig, genau.
Genau. Jetzt spule ich mal wieder kurz zurück. Das eine ist, einen Betrieb zu haben, das andere ist, eine Marke zu bilden.
Genau.
Ja, und Markenbildung im Markt bedeutet ja dann auch, erkannt zu werden als Bayer Malereibetrieb, steht für Nachhaltigkeit, steht für Lehmfarbe, steht für gutes Raumklima und
steht aber auch für den persönlichen Service. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch ganz, ganz krass wiedergespiegelt gekriegt. Ich habe mich jetzt tatsächlich einmal aus meiner Komfortzone gewagt und habe mal ein paar Kunden angerufen und gefragt, liebe Leute, warum habt ihr denn genau bei uns gekauft, beziehungsweise warum habt ihr uns beauftragt und nicht jemand anders? Und da ist mir ganz oft wiedergespiegelt worden, es war einfach der persönliche, zum einen der persönliche Service, dass man überhaupt bei den Leuten aufscheint. Da gibt es ja auch ganz viele Malerbetriebe, die es nicht mehr für notwendig erachten, bei den Leuten aufzuschlagen, um ein Angebot abzugeben.
Ah, okay.
Und das haben meine Kunden eben sehr geschätzt, einfach auch das persönliche, Sympathie habe ich auch ganz oft gehört, einfach, dass ich sympathisch bei die Leute gewirkt habe und dass sie deswegen bei mir gekauft haben.
Kann ich bestätigen.
Und Dankeschön. Was mir persönlich heute auch wichtig ist, wir haben jetzt zum Beispiel auf unserer Homepage einen Online-Buchungskalender implementiert, also ganz, ganz simpel mit Calendly, ohne großen Aufwand. Einfach, wenn ich auf der Baustelle stehe, gerade am Deckenstreichen bin, ich kann dann zwischendurch nicht die Rolle aus der Hand legen und ans Telefon gehen. Mhm. Und der Kunde will aber trotzdem natürlich wahrgenommen werden und bedient werden. Und deswegen habe ich mir da Gedanken gemacht, wie können wir das lösen? Und da sind wir eben jetzt auf so einen Buchungskalender gekommen, haben den implementiert, dass die Leute auch sonntags abends um 10, wenn sie gerade dran denken und Lust drauf haben, im Beratungstermin buchen können.
Cool. Das heißt, du verbindest ja gerade irgendwo das Modernste, ich sag jetzt mal in unserer Branche, was geht, mit uralten Techniken.
Ja, Tradition und Innovation, kann man so sagen.
Das greift bei dir richtig schön ineinander. Ja. Du arbeitest mit einem Werkstoff, der schon seit wahrscheinlich tausenden Jahren verwendet wird und gleichzeitig bist dann aber auch so modern aufgestellt, dass du guckst, okay, wie positioniere ich mich richtig im Markt, arbeitest deine USPs raus, hast den Kalender, wo Leute sich online einbuchen können. Und vielleicht ist das halt auch der richtige Weg, zu sagen, okay, nicht, also wir haben ja immer wieder das Thema Digitalisierung, ne? Digitalisierung immer um jeden Preis, was nicht unbedingt.
Ja, jeder Preis ist jetzt, oder da gibt es einen schönen Spruch, wir kämpfen um jeden Kunden, aber nicht um jeden Preis. Und das, glaube ich, trifft das, was du jetzt da sagen willst.
Ja, genau. Und ich glaube, da findest du, glaube ich, eine gute Harmonie. Jetzt hatten wir Ganzheitlichkeit, Nachhaltigkeit, Kundenberatung, Sympathie, die Verbindung von Tradition und aber auch neuen Techniken und Werten. Wenn wir jetzt mal so vielleicht abschließend in die Zukunft blicken oder du in die Zukunft blickst, was glaubst du, wo bewegt sich jetzt auch so vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit der Markt in Zukunft hin?
Also ich glaube schon, dass das Thema Nachhaltigkeit in Zukunft immer größer und immer wichtiger wird. Auch das Thema Klimawandel und so, es wird ja doch immer präsenter, dass die Menschheit zum Handeln gezwungen ist. Und vor diesem Hintergrund sehe ich das Thema Nachhaltigkeit auf dem Aufschwung, sage ich mal. Und ja, wir werden uns alle irgendwann zwangsläufig damit auseinandersetzen müssen. Und aber nicht nur das, tatsächlich auch das in der digitalen Welt, wir sind alle so schnelllebig und ja, swipen einfach immer weiter. Und ja, das Digitale gehört mit dazu, auch Thema Social Media, da bin ich vielleicht jetzt nicht gerade das beste Beispiel. Das ist bei mir tatsächlich nur ein bisschen schleppend. Nichtsdestoweniger wird es trotzdem immer so sein, dass Menschen bei Menschen kaufen und einfach das Persönliche irgendwo, selbst im Internet muss das Persönliche irgendwo wiedergespiegelt werden. Und ich denke, das ist einfach der Schlüssel zum Erfolg.
Cool. Ich glaube, wir haben es.
Ja.
Ja. Dann vielen lieben Dank an alle, die zugehört haben, wie immer. Vielen Dank, dass ich bei dir im Kleiderschrank sitzen durfte, lieber Philipp.
Ich bedanke mich, dass du den weiten Weg von Berlin ins schöne Dachauer Hinterland auf dich genommen hast.
Na, aber sehr gerne. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht.
Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht.
Sehr schön. Und dann hört wieder rein beim nächsten Mal bei Live und mit Farbe. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.